Thema, welches ist die richtige, die beste, die angemessenste Gebietshaltung? Der eine meint, im Kiel, da lässt es sich besonders gut bieten. Das wäre eigentlich keine richtige Haltung vor Gott. Der andere widerspricht ein wenig und sagt, wenn er bietet, das geht am besten im Stehen, die Hände flehend zum Himmel erhoben. Der dritte kommt gar auf diese Variante, dass er sagt, die richtige Gebetshaltung ist, wenn man auf dem Boden ausgestreckt liegt, so sei es schließlich auch hier und dort in der Bibel zu sehen. Da mischt sich plötzlich dieser Fernmeldetechniker ein und er sagt, also mein Herr, ich persönlich habe am besten gebetet, als ich einmal mit dem Kopf nach unten an einem Telefonmast ging. Das sind dann die Situationen, wo das Gebet ganz aus der Tiefe des Herzens kommt. Not lehrt beten. So sagt das Sprichwort. Aber die Erfahrungen sind durchaus gemischt. Was ist, wenn Gebete in Not nicht erhört werden? Und heißt es nicht auch Notlehrflug? Ich glaube, es ist ebenfalls verkehrt, sich das Gebet nur für Notfälle aufzuheben. Ich glaube, dass das Gebet ein Schatz ist, den wir viel zu oft ungenutzt in der Ecke unseres Lebens herumstehen lassen. Es ist gut, dass wir immer wieder in Predigt dadurch die Predigttextordnung unserer Kirche an das Beten erinnert werden. Besonders natürlich heute am Sonntag, wo Rogate bietet. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Lukas-Evangelium im 11. Kapitel. Wir erheben uns vor dem Heiligen Wort Gottes. Und er sprach zu ihnen, wenn jemand unter euch einen Freund hat und ginge zu ihm um Mitternacht und spreche zu ihm, lieber Freund, leih mir drei Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und er drinnen würde antworten und sprechen, mach mir keine Unruhe. Die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch,
wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn der ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete? Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür biete? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Gott segne sein Wort an uns allen. Amen. Erstens, das ist doch unerhört. Unerhört sowas. Ganz ehrlich, als ich diese Geschichte als Kind so zum ersten Mal gehört habe, ich habe diese Geschichte überhaupt nicht leiden können. Ich habe die eigentlich noch nie so richtig leiden können, bis ich jetzt bei der Vorbereitung zu dieser Predigt doch einiges auch für mich Spannende darin entdeckt habe. Denn ich fand das früher immer ganz schön komisch. Das ist doch wirklich unerhört hier, ganz schön unverschämt, den Freund mitten in der Nacht zu wecken, nur wegen ein paar Broten. Das hätte doch wahrlich noch bis morgen Zeit gehabt, oder? Und so sollen wir mit Gott umgehen, so unverschämt. Und dann dieses starke Stück, wenn ein Kind seinen Vater um einen Fisch bittet, gibt der ihm eine Schlange oder für ein Ei einen Skorpion? Was soll das denn? Hier sind doch wirklich einige unerhörte Dinge erzählt. Vergegen wir uns noch einmal kurz die Szene in der biblischen Zeit ohne elektrisches Licht. Da ging man in der Regel bald nach Sonnenuntergang zur Nachtruhe. Nach 20 Uhr lief da nichts mehr. Da war es zappenduster, dass jemand Mitternacht noch unterwegs ist. Das war schon ungewöhnlich. Da muss jemand eine lange Reise gehabt haben, sich in der Zeitplanung mächtig verschätzt haben, oder er wurde von seiner Frau rausgeschmissen, wer weiß. Auf jeden Fall, nun kommt dieser arme Tropf also zu seinem Kumpel, weckt ihn, und dieser, erstaunlich, dieser meint es wirklich gut mit seinem nächtlichen Gast. Mensch, Ruben, wo kommst du denn her? Mensch, du musst ja wirklich einen langen Tag gehabt haben. Komm, setz dich, du siehst ja richtig hungrig aus. Ich bring dir gleich was. Jetzt gibt's gleich erstmal das Mitternachtsbuffet. Doch, kein Brot im Vorratsschrank. Was jetzt? Vorratsschrank leer, verzwickte Lage. Jetzt hat man den Mund vollgenommen und der Magen bleibt leer. Was tun? Ach, weißt du was? Ich habe eine Idee, sagt er. Sicher war der Gast entsetzt, als er die Idee hörte. Was jetzt um diese Zeit willst du zu deinem Freund? Das ist doch unerhört. Doch der gute Mann geht einfach los. Bedenken wir, von außen betrachtet ist dies zwar eine peinliche Situation für ihn gewesen, zumal die Gastfreundschaft im Orient ja eins der höchsten Güter überhaupt ist, aber bei aller Peinlichkeit, es war doch keine Notlage, in der es um Leben und Tod geht. Es hätte doch wirklich noch Zeit bis morgen gehabt, so mag man als Außenstehender denken. Aber diesem Menschen war es offensichtlich ein besonders wichtiges Anliegen, seinem Gast zu helfen. Und so macht er sich auf den Weg und klopft an bei seinem Freund. Jesus erzählt diese Geschichte als Gleichnis für einen Menschen, der sich im Gebet an Gott wendet. Was will er damit sagen? Ich denke, was muss dieser Mensch für ein Vertrauen zu seinem Freund gehabt haben, den er nun aufsucht? Was für eine tiefe Freundschaft, dass er keine Scheu hat, mitten in der Nacht anzuklopfen, obwohl er genau weiß, in diesen Häusern, da schläft ja die ganze Familie in einem Raum, Eltern, Kinder, Haustiere, da wird unweigerlich die ganze Mannschaft wach. Aber er weiß auch, unsere Freundschaft hält das aus, da bin ich sicher. Darum geht es also im Gebet und überhaupt im Glauben. Es geht darum, zu Gott eine so feste, vertrauensvolle Freundschaft zu haben. Und diese Freundschaft zu pflegen, dass ich weiß, zu ihm kann ich in wirklich jeder Lage kommen. Gebet ist in jeder Situation möglich. Es gibt keine unmöglichen Fälle bei Gott. Und man muss nicht erst warten, bis es um Tod oder Leben geht. Nein, auch in unseren Alltagsnöten können wir zu Gott kommen. Neulich im Urlaub sah ich mit meiner Frau eine Sendung. Da war dieser originelle Arzt und Kabarettist Eckhard von Hirschhausen. Und das war so eine kleine Kabarettsendung. Und dann meinte der ein wenig abfällig, da gibt es Leute, die wenden sich ans Universum, er vermied den Ausdruck Gott, mit der Bitte um einen freien Parkplatz. Als ob das Universum nichts Besseres zu tun hätte, als für einen freien Parkplatz zu sorgen. Nun, es muss ja nicht der freie Parkplatz sein, aber ich würde dennoch dem guten Mann widersprechen. Wir dürfen uns auch mit den kleinsten Alltagssorgen an Gott wenden. Er, der alles in seiner Hand hat, der so groß ist. Er hat auch ein Ohr für die kleinen Dinge. Wir können ihm mit allen unseren Alltagssorgen in den Ohren legen. Für ihn ist kein Anliegen zu groß, aber eben auch keins zu klein. Wer betet, zeigt damit, dass er bedürftig ist. Und das sind wir Menschen immer vor Gott. Bedürftige. Luthers letzte Worte: Wir sind Bettler, das ist wahr. Natürlich heißt es doch, ein wenig aufzupassen schon, denn manche praktizieren ihr Gebetsleben so, dass sie sich in ihren Gebeten nur noch um sich selber und um ihr eigenes Wohlbefinden drehen. Und so ist es nicht gemeint. Gott ist keine Wunscherfüllungsmaschine, weder für Brote noch für freie Parkplätze noch für Einsen in der Mathearbeit, den neuen Traumjob. Das macht Jesus jetzt auch noch deutlich. Denn nachdem zunächst mal einiges unerhört war in dieser Geschichte, kommt nun das Zweite. Und das mal als Frage formuliert. Zweitens: Gebete bleiben unerhört? Dieser Freund mit Familie, der da in der Nacht durch das heftige Klopfen seines Freundes geweckt wird, er steht ja für Gott. In Psalm 121 heißt es: Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Aber in dieser Geschichte, da muss man ihn wecken. Muss man Gott wecken? Manchmal hat es ja wirklich den Anschein, als ob Gott eben nicht reagiert. Als die Jünger im Sturm auf dem Meer waren und gegen das Sinken, gegen das Kentern des Bootes ankämpften, in höchster Not, da schläft Jesus. Er schläft. Und das muss man fairerweise und ehrlicherweise sagen. So viel Menschen einerseits schon von wunderbaren Gebetserhörungen erzählt haben und berichten können. Es gibt auch viele, viele Gebete, die scheinbar unerhört bleiben. Die scheinbar wie gegen eine verschlossene Tür prallen. Wo Gott zu schlafen scheint. Und Jesus weiß das. Und deshalb erzählt er dieses Gleichnis so. Denn dieser Freund, der da schläft und dann von seinem Freund irgendwann endlich geweckt wird, der reißt ja nicht begeistert nun die Tür auf und sagt: Meine Güte, toll, dass du mich weckst mitten in der Nacht, da habe ich schon immer mal drauf gewartet. Komm rein, du brauchst Brote. Na, ist doch kein Problem, Frau, steh mal auf und back noch einen Kuchen dazu. Nee, so ist es nicht. Im Gegenteil, die Antwort klingt ablehnend. Die Tür ist schon verschlossen, sagt er. Die Tür ist schon verschlossen. Und genau das ist doch auch oft unsere Erfahrung beim Beten. Türen bleiben verschlossen, solange um Genesung gebeten nichts passiert. Solange für die Ehe der Freunde gebetet nichts passiert. Solange für eine Arbeitsstelle gebetet nichts passiert. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Pointe in diesem Gleichnis. Gerade jetzt bewährt sich das Vertrauen des anklopfenden Freundes, das Vertrauen in die Belastbarkeit der Freundschaft, denn er klopft weiter. Er gibt nicht auf. Meine Güte, hat der Kerl Nerven. Unverschämt, heißt es hier. Warum? Weil er weiß, das, was mein Freund da gerade gesagt hat, das ist nicht sein letztes Wort. Nein, so ist er nicht. Genauso ist es bei Gott. Sicher, unsere Gefühle, unser Verstand und manchmal unsere Erfahrungen mögen uns sagen, es hat keinen Zweck mehr mit dem Beten. Gott ist gegen mich. Ich kann dir nichts geben. So lautet ja die erste Aussage des Freundes. So lautet vielleicht manchmal unser Eindruck, den wir von Gottes Antwort haben, ich kann dir nichts mehr geben. Aber dann wieder allen Augenschein auf das Wort Gottes zu vertrauen und zu wissen, Gott liebt mich, er meint es gut mit mir, er ist doch mein Freund. Und was ich gerade jetzt an Ablehnung erlebt habe, das ist nicht Gottes letztes Wort. Und so heißt nun unsere dritte Überschrift nicht mehr unerhört, sondern und er hört. Und er hört doch. Und das möchte Jesus hier ganz deutlich machen. Es ist nicht vergeblich, wenn du dich aufmachst in der Mitternacht deines Lebens, in deinen kleinen und großen Nöten, wenn du bittest, wenn du suchst, Hilfe suchst und wenn du anklopfst. Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Ein kleines Detail ist noch wichtig. Es steht dann da, dann wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, was er bedarf. Darauf kommt es an. Gott weiß ganz genau, was wir bedürfen und was nicht. Und das deckt sich nicht immer mit unseren eigenen Wünschen und Vorstellungen. Hudson Taylor, der große China-Missionar, sagt es so, Gott gibt uns nicht immer, was wir wollen, aber das, was wir brauchen. Und interessant, ja geradezu überraschend, ist ja der Abschluss unseres Abschnittes. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, also die ihr sündige Menschen seid, wenn ihr euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Gott gibt uns nicht in erster Linie die Dinge, nach denen wir uns sehnen, sondern er gibt seinen Heiligen Geist, steht da. Das ist seine vorrangige Antwort auf unsere Gebete. Vielleicht denkt mancher da zunächst mal enttäuscht, nur so eine ganz konkrete Erfüllung meiner Gebetswünsche wäre mir doch viel lieber. Und es ist interessant, in den alten Abschriften, in den alten Handschriften des Neuen Testamentes, da finden sich tatsächlich einige, wo die Abschreiber dieser Stelle in den ersten Jahrhunderten die Worte einfach ein bisschen umgeändert haben. Die haben dann geschrieben, nicht statt wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, das erschien ihnen wohl ein bisschen zu dürftig. Da haben die geschrieben, wird der Vater im Himmel gute Geschenke geben. Doch nein, wir müssen da nichts abwandeln. Der Heilige Geist ist wohl doch letztlich viel, viel mehr wert als die Erfüllung unserer Wünsche, weil es Gottes Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit ist. Damit kann er auch Kraft geben zum Tragen von schwierigen Lebenssituationen, zum Aushalten der Frage, warum. Er kann Kraft geben, die durchträgt, so wie es viele schon erlebt haben, auch hier in der Gemeinde. Und so lohnt es sich also, niemals aufzugeben, dranbleiben, am Bitten, am Suchen und am Anklopfen. Ich möchte schließen mit einem Gleichnis aus unserer Zeit. Ein Gleichnis, das wirklich geschehen ist. Im Herbst 1963 geschah in Lengede zwischen Hildesheim und Braunschweig ein furchtbares Grubenunglück. Etliche Bergleute kamen ums Leben. Ein paar konnten gerettet werden, doch 11 Kumpel waren von ihrer Außenwelt abgeschnitten. Man versuchte weiter vergeblich in das Bergwerk vorzudringen, doch dann beschloss man die 11 Vermissten, die man längst für tot hielt, dem Berg als ihr Grab zu lassen. Währenddessen gab es in den Kirchen der Umgebung tägliche Bittgottesdienste. Man stand den Familien der Unglücksopfer bei und versuchte ihnen Mut zu machen und betete, doch es schien alles vergeblich zu sein. Gott schläft. Und obwohl die Verschütteten keinen Grund zur Hoffnung mehr hatten, gaben sie nicht auf. Sie beteten, wie sie hinterher berichtet haben, und sie klopften an. Unablässig klopften sie, gaben immer wieder Klopfzeichen, obwohl sie doch niemand zu hören schien, weder Gott noch Menschen. Und dann geschah das, was man heute noch als das Wunder von Lengede bezeichnet. Einige Männer von der Rettungsmannschaft, welche ihre Geräte aus dem Bergwerk schon rausholen wollten, sie hörten dann ganz leise Klopfzeichen. Und wir wollen nun zur Illustration einfach einen ganz kurzen Ausschnitt aus diesem bewegenden Film sehen und dabei dran denken, gib nicht auf, anzuklopfen, auch bei Gott. Und er hört doch. Und er hört doch. Amen.